Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo lieber Tolga. Ich freue mich mega, dass du heute in meinem Podcast bist. Wir haben ja schon vor einer Weile miteinander gesprochen und heute ist es endlich soweit. Ich bin ganz gespannt, worüber wir heute sprechen werden, weil du wirst uns ja einigen neuen Input zum Thema HR-Consulting und Recruiting geben. Und mich würde in dem Kontext jetzt erst einmal interessieren, wo du gerade für die Aufnahme sitzt.
Ich sitze bei uns im Büro in Solingen. Das ist ein kleiner, beschaulicher, grüner Ort zwischen Düsseldorf und Köln mit 150.000 Einwohnern. Und hier versuche ich mindestens 2-3 Tage die Woche zu sein. Das geht Gott sei Dank dank Remote. Und hier fühle ich mich auch wohl und bin im Arbeitsmodus.
Ja, mega cool. Ich sehe vor allem so richtig coole Bilder im Hintergrund. Bunte, für die Leute, die es jetzt natürlich nur hören können, sehr bunte Bilder. Malst du selber oder hast du die gekauft?
Nee, also die sind tatsächlich von meiner Tochter gemalt. Wow. Ja, also das hier hat sogar deutlich hohe Kaufangebote gekriegt im vierstelligen Bereich. Und sagt sie, Papa, verkauf, ich mal dir ein neues. Ich sag, nein, aber sie hat alle Bilder, die wir hier in den Büros haben, hat sie gemalt.
Das ist ja mega. Also ich finde das Rechte tatsächlich sehr interessant. Aber ja, spannend. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du denn und was machst du beruflich?
Das ist immer der schwerste Teil, über sich selber was zu sagen. Ich bin Tolga Zina, Managing Director bei der Firma Rheinwest HR Solutions. Und wir machen die klassische Arbeitnehmervermittlung, vermitteln Mitarbeiter. Und haben uns über die Zeit ein gutes Standing aufgebaut, weil wir Dinge angesprochen haben, die man vielleicht nicht so anspricht und auch vielleicht mal klarer angesprochen. Mhm. Und heute machen wir sehr viel HR-Beratung, aber auch natürlich Mitarbeitervermittlung. Das machen wir halt anders als andere. Das ist dann auch immer ganz gut, wenn man die Sachen anders macht, dann lichtet sich das Ganze, dann kommen die Leute gerne auf einen zu und die das nicht wollen, die kommen halt gar nicht. Das ist dann auch okay. Mhm. Und ja, das macht irre viel Spaß und ich glaube, der deutsche Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmermarkt, der ist noch weit hinterher im Vergleich zu anderen Ländern und wir haben hier noch sehr, sehr viel aufzuholen. Deshalb freue ich mich über jeden, der da seinen Beitrag leistet und wir versuchen halt unseren eigenen Beitrag zu leisten.
Ja, hört sich mega cool an. Ich bin der Meinung, dass hinter jeder Leidenschaft, ne, oder hinter dem, was man so beruflich ausübt, ja auch häufig eine persönliche Motivation steht. Mhm. Und was ist denn deine eigene Geschichte mit dem ganzen Thema HR-Consulting, Recruiting, Arbeitnehmer sein vielleicht auch oder Arbeitgeber sein? Was motiviert dich dazu, in dem Bereich zu arbeiten oder in den Bereich gegangen zu sein?
Also ich habe schon immer Menschen gemocht und ich habe immer schon Menschen verstanden, war schon immer sehr empathisch und auch als Junge im Sport oder als Teenager kamen ganz viele Menschen auf mich zu, wenn sie irgendwas wissen wollten, haben Rat gesucht und so weiter. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass das gut klappt, dass ich Menschen gut helfen kann. Die kommen dann auch später und sagen, hey, das war super hilfreich, und egal ob es Schule, Studium, Sport gewesen ist. Und eines der Schlüsselmomente, wo ich den Entschluss gefasst habe, das zu machen, was ich heute mache, war, als ich selber Führungskraft wurde und mir das erste eigene Team aufbauen durfte. Mhm. Und dann gehst du zur HR und sagst ihnen, hey, ich brauche 4 Leute, die sollen das und das und das können und dann let the magic happen und dann kommen irgendwelche Lebensläufe, wo du sagst, ja, toller Lebenslauf, aber was mit dem Menschen? Ja, das ist egal. Also in der Bankenszene, aus der ich herkomme, sehr speziell Asset Finance, Private Equity, da kannst du nicht jeden nehmen, sehr hohe Anforderungen und so weiter. Und um es abzukürzen, ich habe dann irgendwann in einer eigenen leichtsinnigen jugendlichen Aktion entschieden, ich mache das komplett an der HR vorbei, ohne die zu informieren. Mhm. Und habe mir Leute eingeladen, die ich persönlich gut fand, von denen ich das zugetraut habe. Und die waren halt anders. Da war eine Hotelfachdame dabei, die war nach 12 Stunden Schicht immer noch sehr empathisch, sehr freundlich, dachte nie ans Aufgeben. Da war ein junger Mann dabei, dessen Eltern einen Gasthof hatten, 7 Tage die Woche war der geöffnet. Mhm. Und der kannte das nicht anders. Der kannte immer Uni und dann den Gasthof, also immer da sein und immer freundlich sein und so weiter. Habe ich gesagt, okay, der wird auf jeden Fall ein guter Vertriebler, weil der halt Servicegedanke hat und so weiter. Und War halt auch einiges sehr romantisch und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Team hat im April seine Jahresziele erreicht für das ganze Jahr. Und das ist seitdem, ja, jetzt könnte man natürlich darüber nachdenken, ob die Ziele vielleicht zu tief angesetzt waren, aber der Vorstand kam dann auf mich zu und sagte, wie hast du das gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, sorry, ich habe das komplett alleine gemacht, ohne HR, das gab auch natürlich Ärger, klar. Aber der Vorstand stand dahinter und sagte, okay, das ist ja offensichtlich, haben wir viel falsch gemacht und du hast entweder was richtig gemacht oder viel Glück gehabt, führte dazu, dass die HR und ich uns dann zusammengesetzt haben und komplett neue Prozesse entwickelt haben, weil alle diese Leute in der Simulation durchgefallen wären. Wir haben die dann später nochmal simuliert durch den Prozess geschickt und die wären gar nicht durch das ATS gekommen, also die Software hätte schon abgelehnt. Und dann habe ich denen erklärt, warum ich was gesehen habe und warum ich gedacht habe, dass es klappen kann. Und das ist halt heute immer noch so der Fall. Und damals habe ich echt festgelegt, habe gesagt, ich mache das irgendwann selber. Und das klappt heute immer noch. Also für viele, viele Kunden finden wir Mitarbeiter, die sie selbst auf den ersten Blick oder im ersten Schritt gar nicht selber rekrutieren würden oder einstellen würden. Und hinterher sagen die, wow, coole Leute, coole Typen. Ganz, ganz viele Sachen in den Menschen drin, die wir gar nicht gesehen hätten. Das ist halt eine der größten Motivatoren, die ich dann in mir habe, dann Menschen zu helfen, weil ich auch daran glaube, dass der Sinn des Lebens darin liegt, Menschen zu helfen, glücklich zu werden.
Das ist sehr schön. Und würdest du sagen, dass so Future Skills wichtiger sind als der reine CV?
Ich würde sagen, der CV ist bei weitem unwichtiger, als wir glauben. Tatsächlich. Also der Blick in die Vergangenheit ist toll. Ne? Wenn sich zwei Menschen kennenlernen, egal in welchem Setup, wir wollen immer wissen, wo kommst du her, was hast du gemacht, wen kennst du, was hast du erlebt. Das ist toll, das ist ein Erfahrungsschatz, aus dem du was gelernt hast. Den meisten fehlt, glaube ich, damit etwas anzufangen, was du daraus machen kannst, was du in der Vergangenheit gelernt hast. Die meisten Unternehmen suchen vorhin ein heutiges Problem. Die haben ein heutiges Problem, Mitarbeiter fehlt, der Ingenieur ist nicht da oder der Vertriebler ist ausgefallen, was auch immer. Das Problem soll gelöst werden. Die Frage aber, wie ändert sich unser Business in 2 Jahren und ist die Isabel dann noch performant genug für uns? Oder wie ändert sich der Markt und wie können wir mit den Skills von Isabel oder vom Teuger noch gut Geld verdienen und erfolgreich im Markt sein? Die Frage stellt sich halt nicht. Und das musst du ableiten können. Du musst ableiten können, vergangene Erlebnisse, Potenzial ist so ein Blindspot. Und dann natürlich auch sagen, okay, wie kann dieser Mensch in Zukunft immer noch erstens selber glücklich bleiben bei uns? Das ist halt auch ganz wichtig, zufrieden sein, glücklich bleiben, performant sein, arbeiten wollen. Und wie können wir diese ganzen Sachen, die du in dir hast, Persönlichkeit, Charakter, Erfahrung, Wille, wie können wir das auch für unsere Ergebnisse nutzen? Und dementsprechend musst du halt Unternehmensziele definieren. Und das fehlt mir so ein bisschen. Deshalb sage ich, Lebenslauf vielleicht nicht so wichtig, wie wir glauben, viel mehr darauf achten, was die Leute an Potenzial mitbringen.
Absolut. Und woran glaubst du, liegt es, dass viele Unternehmen eben dann doch noch sehr konservativ arbeiten und nicht so eine progressive Sichtweise haben wie du darauf?
Du alleine machst vielleicht irgendwas Neues, probierst es, ich mach's auch. Aber viele Leute in so einem Unternehmen mit 500 oder 5000 Mitarbeitern wissen auch die Wahrheit. Es gibt ja nicht die eine, es gibt viele Wahrheiten. Aber wenn man eine hat, dann kümmert man sich nicht um die anderen Wahrheiten. Keiner will das Risiko eingehen. Klappt es, sagen alle wow, und klappt es nicht, sagen alle, habe ich doch gesagt. Also es ist oft wirklich fehlender Mut, auf was Neues anzugehen. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun, wie zu junge Recruiter, die nicht das Standing haben, wenig Relevanz der HR in Unternehmen. Nimm dir einen typischen Versicherungsvertrieb, ne? Die sind fokussiert auf Verkaufen. Da interessiert es keinen, also es gibt auch ein paar gute Beispiele, aber die meisten interessiert es nicht, was die HR dann sagt. Weil die auch oft nicht wissen, wie sie sagen sollen. Dann gehst du zu einem Vertriebsleiter, der in den letzten 6 Jahren nicht weniger als 3 Millionen Euro Jahresgehalt hatte und sagt dem halt, dein Team könnte viel besser sein, wenn du mich mal ranlässt. Ja, der sagt doch zu dir, Isabel oder Teuger, komm, geh raus, kümmere dich mal bitte um deine ganzen Tabellen, aber lass mich in Ruhe. Ja. Das ist halt so ein bisschen, du musst ein bisschen resilienter sein und das ist Mut, wenig Innovationskraft, viel Bürokratie und wir haben dieses deutsche, den deutschen, die, diese, diese das deutsche Misstrauen da auch immer, dass wir sagen, das, was wir haben, ist vielleicht nicht das Beste, aber ist okay und das Neue könnte ja schlechter sein. Also lieber nehme ich das Schlechtere, das einfachere Übel als die neue Chance.
Ich finde es total spannend, was du sagst, weil wenn wir mal so in die Zukunft blicken, dann sieht es ja um unsere Wirtschaft gerade gar nicht so rosig aus, ne? Und das ja eigentlich auch schon seit einer ganzen Weile nicht. Was mich immer dazu bringt, wenn ich in solche Situationen stapfe oder sowas bemerke, dass ich dann denke, okay, wie könnte man das denn neu denken? Wie kann man anders denken? Wie kann man etwas verändern, damit es vielleicht wieder besser wird? Und gerade deswegen finde ich es so spannend, dass eben viele Unternehmen dann doch eher ihrer Angst unterliegen und sich eben nicht trauen, den neuen Weg zu gehen, obwohl wir wissen, dass es das eigentlich ist, was wir gerade bräuchten.
Also die Welt ist ja nicht immer nur Sonnenschein. Ne? Also es gibt, man muss vielleicht auch mal unterscheiden, in welchem Business bin ich, was gefällt mir und was hätte ich gerne. Also guckst du zum Beispiel LinkedIn an, haben wir ganz viele junge Leute von so Digitalagenturen und kleineren Unternehmen. Das sind so 10, 20, 30 Leute. Und da klappt halt vieles anders. Ne? Wenn du ein Unternehmen native schon remote gegründet hast und sagst, das ist von Tag 1 an schon so, dass jeder kommen und gehen kann, wie er will, wir arbeiten mit MacBooks und ist egal, ob du vom Starbucks aus arbeitest oder vom Strand, dann ist das okay. Die wissen aber auch, dass das nicht überall funktioniert. Die machen ihre Posts und sagen, hey, bei uns ist ganz cool, der Philipp, der mein Chef ist, ne, der ist 26, ist ein cooler Typ, der hat letztens eine Bewerberin eingestellt, die hat er beim Bäcker kennengelernt. Das ist so eine Story. So, dann geht jemand von Industrie und Maschinenbau Technik GmbH Meier, geht dann zum Chef, das Unternehmen gibt es seit 70 Jahren, hat 3000 Mitarbeiter, oh, ich habe da gestern was Tolles gelesen. Das müssen wir auch machen. Und der denkt sich, Jungs, habt ihr sie noch alle? Das eine ist cool, das andere ist auch nicht schlecht, aber du kannst nicht immer alles verbinden. Ich habe vorhin auch gelesen, Friedrich Merz sagt, wir können unseren Wohlstand nicht aufrechthalten mit einer 4-Tage-Woche. Ja, das Ding ist, Friedrich Merz und alle anderen, die das Ganze kritisieren, ist, die müssen erstmal verstehen, es geht nicht überall. Wir müssen ja nicht die eine Idee für alle machen. Genau. Natürlich geht's bei Aldi nicht. Es geht auch nicht im Seniorenheim. Da geht's nicht, aber es gibt viele Jobs, wo es geht. Und 4-Tage-Woche zum Beispiel heißt nicht, wir arbeiten weniger. 4-Tage-Woche heißt, bei intelligentem Jobdesign und vernünftigem Verständnis unserer Mitarbeiter können wir schaffen, die gleichen oder bessere Ergebnisse zu erwirtschaften bei weniger Zeitaufwand. Mhm. Weniger Zeitaufwand heißt kaufmännisch für mich weniger Kosten. Für den Mitarbeiter heißt es mehr Zufriedenheit und mehr Freizeit. Unter der Voraussetzung, dass die Ergebnisse mindestens genauso gut sind oder besser. Heißt, in der Wirtschaftlichkeit bleibe ich stehen, beziehungsweise habe ich mein Status quo, oder ich werde besser. Weil dann ist es doch was Gewinnbringendes. Aber das Verständnis ist, 4-Tage-Woche heißt, ein Tag weniger Arbeit, ein Tag weniger Ergebnis, ein Tag weniger Geld verdient, aber gleiches Gehalt auf Kosten der Marge. Und solche Denkmuster, die haben wir noch und nöcher. Die haben wir überall. Kommen morgens ins Büro um 8. Ja, warum denn? Ja, weil alle hier hinkommen. Ja, das ist ja toll.
ja, kenn ich.
Aber also wir haben so ganz, ganz viele Dinge, die sind so fest in uns und wir beharren darauf, weil wir nicht wissen, wie es besser geht. Und Dummheit ist der größte Feind von Fortschritt, wenn Menschen nicht aufgeklärt sind. Das wusste schon Immanuel Kant und das ist leider heute immer noch so.
Und was würdest du für einen Tipp geben? Also was würdest du für einen Tipp geben, damit diese Leute anfangen umzudenken und sich zu trauen, mutig zu sein, bold Entscheidungen zu treffen, Dinge neu zu denken?
Ich sage das immer ganz salopp, es muss nie der große Wurf sein. Wenn du die 4-Tage-Woche anbietest und du hast, sagen wir mal, 500 Mitarbeiter und bist so ein klassisches Unternehmen mit Produktion, Verpackung und ein bisschen kaufmännische Abteilung, dann musst du das nicht in der gesamten Firma anbieten.
Ja.
Mach es doch erstmal in einer Abteilung, in einem Team. Mach es in einem Team von 4 Leuten. Probier es da mal aus. Und dann klappt es oder klappt es nicht, dann kannst du sagen, okay, dann haben wir was umgestellt. Dann probier es vielleicht mal in einer Abteilung. Dann probier es mal vielleicht in einem Fachbereich. Und da, wo es nicht geht, dann machst du dir andere Gedanken. Ein Produktionsmitarbeiter weiß selber, dass die Maschine laufen muss. Und er weiß selber, dass es nicht in 4 Tage die Woche geht. Aber dann gibt es zum Beispiel 9-to-10. Also alle 10 Tage fällt ein Tag weg. Mhm. Man kann vielleicht die Schichten zusammenstauchen. Man kann dann vielleicht eine Conti-Schicht einführen. Also 2 früh, 2 spät, 2 Nacht. Statt eine Woche Nacht, eine Woche früh und spät. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. Aber ich muss nicht bei einer Ansammlung von Menschen für alle dieselbe Lösung parat haben. Das muss nicht sein.
Absolut. Und ist auch gar nicht möglich, glaube ich, weil wir Menschen sind ja eben nicht gleich. Also weißt du, wir sind ja nicht gleich. Wie willst du dann für alle eine Lösung finden, die auch alle irgendwie zufrieden macht? Und am Ende des Tages sind wir Menschen keine Ressourcen und wir sind auch keine Roboter, wir sind Menschen. Und ich glaube, darauf muss man auch mal ein bisschen Acht nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gelingt es denn jetzt einem Unternehmen eigentlich am besten, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter eben effizient sind, meiner Meinung nach, oder meinetwegen motiviert sind, aber Unternehmen auch gleichzeitig ihre eigenen Ziele verfolgen können? Denn das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Unternehmen wollen ja eben Performance, Leistung, Profit, Umsatz machen, erfolgreich sein. Wie gelingt dieser Erfolg und gleichzeitig aber auch das Arbeitnehmende auch Spaß an der Arbeit haben und motiviert sind?
Zuerst redet man miteinander. Punkt 1. Punkt 2, also Unternehmensziele, Unternehmensstrategie und Personalstrategie laufen meistens in verschiedene Richtungen. Oder es gibt nur die Unternehmensstrategie. Mhm. Der einfachste Tipp, den ich geben kann, ist, irgendwann sitzt jeder Geschäftsführer, Vorstand, Gründer, was auch immer, sitzt mit ein, zwei Leuten aus einem Unternehmen zusammen, meistens jetzt so um diesen Zeitraum, September, Oktober, November. Und dann heißt, was wollen wir nächstes Jahr? Einfaches Beispiel, ein Unternehmen sagt, wir möchten nächstes Jahr 5% mehr Umsatz oder 10% mehr Umsatz und 50 neue Kunden haben. So, das ist ein Unternehmensziel. Gut. Und dann wird das niedergeschrieben und dann laufen alle los. Und ich sage, holt euch doch die HR dazu und macht eine Personalstrategie. Was brauchen wir für 10% mehr Umsatz? Heißt, Bestandskunden kriegen mehr Produkte, neue Produkte oder die gleichen für teuer Geld. Kann klappen. Oder wir brauchen neue Kunden. So, kriegt unser Vertrieb das hin? Nee, kriegt es nicht hin. Warum nicht? Wir haben zu wenig Vertriebler. Also brauchen wir neue Vertriebler. Wann müssen die da sein? Was müssen die können? Wenn die da sind, kriegen wir die ausgelastet? Haben wir die Leads dafür? Nee, haben wir nicht. Also ab ins Marketing. Was fehlt denn da? Fehlt es Geld oder fehlt es an Leuten? Ja, es fehlt an Geld und Leuten. Okay, brauchen wir neuen Marketingmenschen. So, warum fehlt das Geld? Ab in die Finance. Haben wir einen richtigen Finance-Menschen, der Cash Management und Treasury kann? Nee, haben wir vielleicht nicht. Okay, dann brauchen wir vielleicht noch jemanden dazu. Also das ist so eine Kette. Es reicht halt nicht, wenn Karl-Heinz Mayer oder der super coole, gut aussehende Julius da in seinem Office sitzt und sagt, ja, wir brauchen. Du musst, das sind wichtige Dinge. Du musst dich damit beschäftigen und du musst halt diese Kette zu Ende denken. Einfach nur tschakka-tschakka in die Welt was rausrufen, funktioniert nicht. Und es schadet halt auch nicht, auch den Menschen mal zu sagen, hey, in deiner Abteilung erwarte ich ein bestimmtes Ziel plus X nächstes Jahr. Was brauchst du dafür? Die Leute werden nicht sagen. Also es gibt ganz wenig Leute, die sagen, das klappt nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich kann das Ziel erreichen, aber ich brauche das, das, das und das und das kostet so und so viel. Lohnt sich das nicht? Ist die Aufgabe vom Chef, das zu entscheiden? Mhm. Das ist oft sehr, sehr einfach. Ehrlicherweise oft, in vielen Fällen auch nicht. Ja, da muss man sich andere Gedanken machen. Aber das sind so low-hanging fruits, wo man sagt, wenn ihr miteinander redet und wenn ihr auch mal so ein bisschen Autonomie und Gestaltungsfreiheit den Leuten gebt und auch mal vielleicht so ein bisschen die Aufgaben umdesignt, dann haben die auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß und identifizieren sich ein bisschen damit. Aber du und ich haben wahrscheinlich keinen Spaß, irgendwo zu arbeiten, wo wir nicht wissen, wofür. Was ist denn das Ziel von diesem Unternehmen? Und was ist mein Beitrag zu diesem Riesenziel? Was kann ich als kleiner Buchhalter oder als kleiner Controller oder als kleiner Versandmitarbeiter zu diesem Riesenziel leisten? Ich bin doch unwichtig. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann werde ich auch dementsprechend arbeiten.
Ja, ja, absolut. Ich habe im Verlauf meiner ganzen Interviews jetzt mit einigen sehr spannenden Menschen, Persönlichkeiten gesprochen, die ähnlich erfolgreich sind wie du. Und mein Key Takeaway aus vielen dieser Gespräche war, dass Netzwerken als solches eine Riesenchance für Mitarbeitende birgt. Und ich wollte mal fragen, wie stehst du dazu? Glaubst du auch, dass das so ein etwas ist, was Mitarbeitende oder Arbeitnehmende ganz häufig unterschätzen?
Also Netzwerken ist total wichtig. Die Herausforderung liegt darin, vielleicht vorher oder früh genug sehen zu können, wo es sich an welcher Stelle auszahlt. Mhm. Leute wollen ja immer einen Return haben. So, ich mache einen Podcast, was habe ich davon? Ich gehe auf ein Event, was habe ich davon? So funktioniert ja Netzwerk eigentlich. Ein Netzwerk funktioniert, wir beide lernen uns kennen. Also wir kennen uns ja auch schon seit ein paar Monaten, reden heute das erste Mal mit Kamera. Ja, also, aber irgendwas gab es ja, wo wir gesagt haben, er ist cool, sie ist cool, lass mal was gemeinsam machen.
Ja.
So, und dann liest man miteinander. Also wir müssen halt auch der Welt ein bisschen zeigen, warum man sich mit uns beschäftigen sollte. Mhm. Was sind denn unsere Gedanken? Wofür stehen wir? Ne? Wir beide haben viele gemeinsame Werte, die wir unterstützen und in einigen wahrscheinlich nicht. Aber wenn der eine das von dem anderen nicht weiß, dann sehen wir auch cooler Mensch im Feed, aber interessiert mich nicht. Mhm. Und Netzwerk intern ist genau dasselbe. In einem Unternehmen, wo sowieso schon mehrere hundert Leute sind oder Tausende oder auch nur 50, wer kennt denn wen wirklich richtig gut? Also lauf mal durch eine Digitalagentur und lauf mal durch ein Maschinenbauunternehmen. Und frag mal, wie viele deiner Kollegen stehen für Integrität? Na, alle so, warte mal, wie wird das Wort geschrieben? Was ist das? Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Aber wenn ich mich doch mitteile und auch mal aus meinem Team rausgehe in der Mittagspause, ganz einfach banal, und gehe mit anderen Kollegen was essen oder sag, hey, lass uns doch mal gucken, wir haben hier Schnittstellen und wie können wir das alles irgendwie streamlinen, dann merken die doch auch, wofür ich stehe und ich sehe, wofür die stehen. Und wer beschwert sich denn, wenn er Hilfe kriegt, damit er besser wird?
Absolut, absolut. Aber ich habe mich gerade gefragt, also wie gelingt es uns denn, dass wir bei diesem Netzwerken auch darauf oder dafür sorgen können, dass die Chancen da inklusiv sind und gerecht sind? Weil der nennt sich Affinity Bias, sagt man ja, dass man sehr oft dazu geneigt ist, eben so kleine Minimis einzustellen, ne? Also Leute, die dir sehr ähneln. Was ja eigentlich dann auch dafür sorgen würde, dass du eben wenig über den Tellerrand hinwegblickst und dich eher seltener mit Leuten vernetzt, die anders sind als du oder die vielleicht anders aussehen als du oder. Tausend Beispiele. Was glaubst du, was ist da so die Krux? Wie kann man das schaffen, dass man da eben auch vielleicht aus der eigenen Perspektive heraus auf Leute zugeht, die man intuitiv erstmal nicht ansprechen würde?
Also ich trainiere nebenbei in einem Fußballleistungszentrum eine U10. Das sind Neunjährige, die spielen sehr guten Fußball, sehr leistungsorientierten Fußball. Das sind alles Jungs. Und die kommen jetzt so langsam, merkst du, die Pubertät kommt so, deutet sich an, ne? Die werden cool, die werden männlich. Und jetzt entstehen Grüppchen. Auch innerhalb einer Mannschaft entstehen Grüppchen. Der eine passt lieber dem anderen. Das habe ich mittlerweile jede Woche. Und dann sage ich immer, okay, warum hat der Max an den Philipp gepasst? Und dann sagt der Max, ja, ist halt der Philipp, ne? Ich mag den. Sag ich, aber der Philipp, der steht aber nicht gut. Also der Pass geht ins Leere, du tust dir keinen Gefallen, der Mannschaft auch nicht und Philipp kriegt den Ball sowieso nicht. Ich mache Übungen mit den Kindern und setze sie immer komplett neu zusammen. Also alle Kinder machen Übungen miteinander in einer Konstellation, die sie selber vorher nicht wissen. Max mit Philipp, der Ali mit dem Can, ja, und morgen ist es Max und Can und Philipp und der Thomas.
Ja, cool.
Damit die sich einfach alle kennenlernen und auch begreifen, dass es halt, die lernen sich ja nur kennen durch ihre Sprüche und durch ihre Skills. Aber die lernen sich ja nicht kennen durch Probleme. Wenn Max ein Problem hat und Ali sagt, hey, du musst den Ball anders passen, dann dreht sich Max um und sagt, boah, cool, also der hat das gesehen, der hat mir geholfen, ist ja auch ein cooler Dude so, ne? Mhm. Und in Unternehmen kannst du das ja genauso machen. Job Rotation ist so ein Ding. Shadow Profiling ist so ein Ding. Also gib jungen Nachwuchskräften zum Beispiel Gelegenheit, älteren Führungskräften über die Schulter zu schauen, sie zu begleiten. Ich bin großer Freund von Kritik. Ich habe das mal bei irgendeinem Film aufgeschnappt. Geschäftsführung sitzt zusammen oder ich weiß nicht, also eine Führungsetage sitzt zusammen und der 10. Mann ist der Kritiker. Der schießt immer gegen die Idee. Wenn sich alle einig sind, hat der mindestens 5 Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Immer so wie so ein Debattierclub und die Leute müssen sich mit diesen Ideen beschäftigen. Und dann sowas finde ich immer ganz gut, dass du halt auch so eine Kultur der Challenge schaffst. Mhm. Es gibt ein Beratungsunternehmen aus England, mit denen haben wir 2 Jahre gearbeitet. Fand ich faszinierend. Immer wenn jemand in der Probezeit gekündigt hat, hat man ihn nicht gehen lassen. Es gab eine Management-Sitzung mit Geschäftsführung. Mhm. Und dieser Mensch musste allen Geschäftsführern und Managern erklären, warum er geht. Wo haben wir es nicht geschafft, dich zu überzeugen? Wo haben wir dich enttäuscht? Wo haben wir nachgelassen? Wo hätten wir merken müssen, dass du überfordert bist, dass wir mehr machen müssen? Und das muss dieser Mensch da erklären. Die haben eine Fluktuationsquote, die ist verschwindend gering mittlerweile. Weil sie es rumgesprochen hat und Leute gehen dahin und sagen, wenn ich ein Problem da habe, dann kommt der Chef runter. Und dieses Meeting findet immer in derselben Woche statt, wie die Kündigung des Mitarbeiters ausgesprochen wird. Mhm. Du musst den Menschen halt einfach zeigen, dass die dir wichtig sind.
Ja, absolut. Ich frage mich gerade, woher nehmen denn aber oder nimmt dieses Unternehmen oder diese Beratungsfirma das Geld dafür? Weil ich habe das Gefühl, wenn du das jetzt irgendeinem großen Unternehmen hier in Deutschland sagen würdest, dann würden die sagen, dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir kein Geld. Und sowieso bin ich was Besseres, weil ich sitze ganz oben und will das nicht. Ich bin jetzt bewusst fies, ne?
Das ist
und provokativ.
Aber.
Ja, ja. Meinst du, dass es das eher ist, ja?
Das ist eher. Ja. Wie viel Zeit kostet das denn? Du musst ja nicht den gesamten Vorstand zusammenrufen, ja? Also mach Teamlead und jedes Teamlead hat ja so eine rechte Hand. Also eine Person im Team, mit dem er sich am besten versteht. Oder mach wahllos 2 Mitarbeiter aus einer Abteilung. Also eine gesunde Abteilungsgröße ist irgendwo zwischen 4 und 15 Leute. Ja, und mach das als Ziel, als Managementziel, was auch tatsächlich in die Boni reinläuft. Wenn bei dir in der Abteilung jemand kündigt, dann musst du mir nachweisen, dass du das und das gemacht hast, dass du dich da hingesetzt hast und mit den Leuten dich auch unterhalten hast. Und das kannst du ja im Onboarding schon machen. Du kannst die Leute aufklären und du weißt das ja irgendwann, hast du ja so viele Daten, dass du sagst, okay, ich verliere die Leute, wenn ich mich im Onboarding nicht kümmere. Ich verliere die Leute, wenn ich die Check-ins weniger als dreimal die Woche mache. Ich verliere die Leute, wenn ich die mit bestimmten Aufgaben zu früh betraue. Mhm. Also weißt du, wo du Handlungsbedarf ist. Mhm. Zeit ist es nicht, das kostet eine Stunde.
Ja. Ja, naja, also und hast halt einen riesen Output, wenn du es machst. Ja, absolut.
Hammer Output, ne? Ja. Aber es ist vielmehr auch so, ich soll jetzt da mit dem reden, ist mir doch scheißegal, der war vier Wochen hier, wie wichtig kann der denn sein? Ja, aber dass du drei Monate lang den gesucht hast, ja, und dass du 40 Bewerbungsgespräche hattet, drei Recruiter waren dran, du hast zweimal mit dem gesprochen, kostet ja auch alles Geld, das hast du übersehen, das hast du vergessen, weil du so wichtig bist, ja, da stimmt die Kalkulation nicht.
Ja, sehr cooler Input. Dankeschön. Jetzt wissen wir auch, dass KIs ja einen, was so das Recruiting angeht, sehr unterstützend funktionieren können. Wir wissen gleichzeitig aber auch, dass es da große Bedenken gibt, ne, gerade so im Hinblick auf Diversität, auf Diskriminierung, also auf die ethische Nutzung, wenn du so möchtest. Was sind denn da deine Erfahrungen? Also wie kann man denn im Recruiting-Prozess KIs einsetzen und dafür sorgen, dass eben dieser Einsatz wirklich auch mit einem ethischen Gesichtspunkt gut funktioniert?
Also ich habe ja ein Hobby, ich lese ja ganz viele Studien und wissenschaftliche Ausarbeitungen und so weiter. Es gibt spannendere Dinge auf der Welt. Ja. Das Ding mit KI ist, also ich finde Technologie immer ganz cool, hilft uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und nimmt uns wirklich den ganzen Blödsinn ab, auf den wir sowieso keine Lust haben. Wenn ich jetzt mal überlege, dass die ATS, die Applicant Tracking System, so das sind so für alle, die es nicht wissen, bei den großen Unternehmen, man gibt so ein Portal, dann setzt du deine Bewerbungen rein und dann kriegst du ja automatisch so eine E-Mail, die dann heißt, ja, vielen Dank, wird geprüft oder du kriegst nach drei Tagen eine Ablehnung. Das macht meistens eine Software. Also die erste Entscheidung trifft eine Software. Ganz, ganz wenige Menschen, bis gar keiner, haben die Bewerbung dann erstmal gelesen. Mhm. Dann gibt es ein Keyword Search und dann wird erstmal geguckt, wie ist die Bewerbung aufgebaut, sind da bestimmte Keywords drin, ja, nein, Gehaltspost, ja, nein, und dann wird dann halt entschieden. Also bei den ganz großen Unternehmen sowieso. Es gibt eine Studie von, wurde im Harvard Review letzten Monat veröffentlicht, 60% der weltweiten ATS sind falsch eingestellt.
Ah, wow.
60%. Also lehnen viel zu früh die richtigen Leute ab.
Und ganz kurz, weißt du, wie viele damit arbeiten? Also arbeiten alle Recruiting-Prozesse und Unternehmen damit?
Sagen wir es mal so. Also es gibt in Deutschland kein börsennotiertes Unternehmen, was kein ATS hat. Aber auch so Sachen wie Personio, Factorial und so, ne? Also diese ganzen HR-Software, die so cool sind, die haben das ja auch, ein Bewerbermanagement. Du kannst da reingehen, du kannst da als Mensch eingreifen, aber meistens stellst du ja ein. Und das fängt wirklich an so mit Sachen wie Position X, ja, klickst du drauf, unter drei Jahren Erfahrung, nein. So, das ist so ein Ding, ne? So drei Jahre. Wie viel schlechter bist du denn, wenn du 2 Jahre und 10 Monate Berufserfahrung hast? Wie viel schlechter kannst du sein?
Ja.
Oder wie viel besser kannst du sein, wenn du 6 Jahre Erfahrung hast?
Ja.
Und dann, also das ist dann halt schon so eine Problematik. Dann KI in Bewerberauswahl bin ich skeptisch, weil es immer Frage-Antwort ist. Nenn mir irgendeine Software, ich kenne sie alle. Ich zerpflück das. Also wirklich, weil es ist immer Frage-Antwort. Du kannst es KI nennen, du kannst es Datenbank nennen. Es gab eine Frage und es gibt Antwortmöglichkeiten, die dagegen gematcht werden. Und dann sagt eine intelligente Software eine Wahrscheinlichkeit oder sagt, nee, den wollen wir nicht. Aber die Psychologie funktioniert anders. Du und ich funktionieren nicht so, dass wir heute performant sind. Wir gehen in ein Gespräch, leicht erhöhter Puls, bisschen nervös, wenn wir jetzt noch Zahldruck haben, dass wir die Miete vielleicht nicht bezahlen können, dann versuchen wir bewusst ganz anders zu sein und dann antworten wir halt auf so eine Frage an. Also bin ich mal sehr, sehr skeptisch. Ich finde KI und Technologie ganz toll, in Automatisierungen, in Management, in Benachrichtigung, alles cool. KI glaube ich nicht. Also ich mache mir zum Beispiel gar keine Gedanken um meinen Job, habe gar keine Angst. Eine KI ist da leider oder Gott sei Dank nicht schlauer als ich in der Beurteilung eines Menschen. Kann aber klassifizieren, das ist gut, also eine Arbeitserleichterung. Es ist nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und auch IBM hat es bewiesen letztes Jahr in New York, tatsächlich Government Recruiting für die Stadt New York, dass sie dann festgestellt haben, dass die KI, warum auch immer, schwarze Leute, schwarze Männer, also People of Color, benachteiligt hat.
Das ist grausam.
Ja, das ist aber so. Ne? Also, und das wird in Deutschland genauso sein. Also bewirb dich mal mit dem Vornamen Isabel und nenn dich Aische. Schick dieselbe Bewerbung. Nenn dich Aische, dann ist vorbei.
Ja. Und was, also wird dagegen was gemacht, weißt du das?
Es wird natürlich was dagegen gemacht, weil da ist richtig Geld drin. Also derjenige, der das lösen könnte oder eine bestimmte Diversity-Quote garantieren könnte, der wird auf jeden Fall damit Geld verdienen, weil der Werbeeffekt alleine ist schon so groß für das Unternehmen.
Ja, was auch wieder traurig ist, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Also es geht dann wieder um Geld und nicht darum, dass es einfach verdammt nochmal unmenschlich ist, solche KIs einzusetzen, die einfach radikal Menschen diskriminieren, die genauso das Recht haben, auf dieser Welt zu leben und zu sein wie wir. Also so, oder wie jeder Einzelne, wie wir war auch falsch formuliert, aber wie jeder Einzelne
also,
eben.
Also ich hab drei ausländische Damen immer wieder als Beispiel, die gibt's auch bei LinkedIn, die, das ist Asman Gamzani, die ist so cool. Also ich empfehle jedem, mit ihr zu sprechen, so ein cooler Mensch. Du hast das Gefühl, das ist eine Schulfreundin. Jansu Yapiji ist Hijab-Trägerin, ja, arbeitet beim Fraunhofer-Institut, kümmert sich, digitalisiert Städte. Also geil. Noch langweiliger geht's nicht. Die kämpft da echt mit Bürgermeistern.
Ich find's
spannend. ist total spannend. Ne? Ja. Das ist cool, aber also sie diskutiert mit Stadträten, mit Bürgermeistern, mit Leuten aus dem Katasteramt. Und Hijab-Trägerin, wenn die den Mund aufmacht, denkst du dir, das ist Frau Meier.
Ja.
Ja, Asma Idrisi, die bei Stadt Bochum für Integration zuständig war, in Bochum, im Ruhrgebiet, wo eine unheimlich hohe Ausländerdichte da ist. Und auch da, du hast halt mit Vorurteilen zu kämpfen. Die sagen das ja auch, aber die gehen damit halt anders um. Aber du hast halt diese Vorurteile gegenüber Menschen und das kann halt eine KI ja auch nur so machen. Also wenn du rassistisch bist und du programmierst die KI,
genau,
dann ist ihr Ursprung auch rassistisch.
Absolut.
Ja,
aber sorry.
Und wenn du, die KI ist ja, denkt ja nicht alleine, sie denkt ja mit dem, was du machst. Und wenn du ihre Entscheidung anzweifelst und jedes Mal ein Ausländer ablehnst, obwohl die KI gesagt hat, die Fähigkeiten sind gut, dann lernt sie ja gut, dann machen wir es halt jetzt nicht mehr, ne? Holen wir uns keinen Ausländer, weil es scheint ja offensichtlich die falsche Entscheidung gewesen zu sein. Ja. Aber der Werbeeffekt für das Unternehmen wäre immens, zu sagen, wir haben eine neutrale KI, wir haben neutrale Tools. Für das Unternehmen wäre es auch super, aber es ist halt, das wirtschaftliche Interesse ist viel größer als diverses Interesse zu haben.
Ja, traurig. Traurig, aber wahr. Was würdest du sagen, ist aktuell so die größte Herausforderung in deinem Job?
Also aktuell ist es der Jahreszeit geschuldet, dass einfach ich wieder mal sehe, und da kannst du die Uhr nachdrehen, wir laufen jetzt auf das Jahresende zu, es gibt demnächst die letzten Forecasts und dann gibt es das Jahresbudget und so weiter und da werden Entscheidungen wahrscheinlich wieder in das nächste Jahr verschoben. Ist aus meiner Bankerperspektive natürlich ganz gut, dann kann ich meine Bilanz schulen, meine Steuer und dann kann ich nächstes Jahr natürlich dann wieder frisches Geld verdienen, aber es ist halt für das Unternehmen halt immer sehr, sehr wichtig, bestimmte Entscheidungen früh genug zu treffen. Eine Entscheidung, die ich im September treffen muss, wenn ich sie in den Januar schiebe, passiert sowieso nichts, ist jeder im Urlaub, dann kommen sie im Februar wieder, dann wollen sie entweder irgendwas vor Ostern haben, dann ist schon ein Quartal weg. Und dann kommt der Druck auf die neuen Mitarbeiter. Und dieses Verständnis, dass wenn du Mitarbeiter geholt hast, ein vernünftiges Onboarding zu machen, es gibt diese Kurve, wann ein Mitarbeiter wirtschaftlich wertvoll ist, wann der Return am höchsten ist und wann nicht. Und es beginnt immer in der Verlustzone. Das heißt, du hast hier so eine Bottomline und dann stehst du in der Verlustzone. Du zahlst ja ab dem ersten Tag Gehalt, dann musst du trainieren. Und irgendwann ist dieser Mensch in der Lage, performant zu sein. Das heißt, die Leistung steigt und dann hast du diese Zero-Line und dann geht's da drüber. Dann leisten Menschen mehr, als sie bekommen. Aber diese Kurve flacht relativ schnell wieder ab. Und da musst du halt zusehen, dass du die Menschen engaged hältst. Neue Aufgaben, Verantwortung, Attraktivität. Das ist nicht der Obstkorb, das ist nicht die Benefits. Es geht erstmal um die Aufgaben und die Aufgabengestaltung. Und das ist so ein Ding, das kommt jedes Jahr, August, September, Oktober ist das so ein Thema. Das ist so ein deutsches Phänomen auch. Das ist gerade der größte Struggle. Und paradoxerweise müssen wir selber zwei Leute rekrutieren, aber wir kriegen das aufgrund der Kapazität gerade gar nicht hin, für uns selber Gespräche zu führen und Menschen zu rekrutieren, weil wir einfach im Moment zu viel mit Workshops und sowas zu tun haben. Und eins noch, wir arbeiten gerade an einem zweiten Produkt, das habe ich nie bei LinkedIn veröffentlicht, aber wir machen ganz viel Coaching, so Recruiter aufbauen, cool. HR-Abteilungen aufbauen.
Ja.
Und wir machen es halt mit Garantien. Ne? Also wenn wir weg sind, brauchen die eigentlich keine Headhunter.
Ja.
Und wir geben denen alle Tools, alle Sheets, alle Skripte und so weiter. Und das zweite ist so ein bisschen angelehnt für Gen Z und so weiter. Und das ist echt ein bisschen komplexer, weil einfach wir merken, dass Unternehmen, die in der Testphase gerade sind und das umsonst kriegen, die sind überfordert mit der Gen Z. Mhm. Man will, und, aber eigentlich will man auch nicht, weil man sagt, boah, nee, lass die noch ein bisschen älter werden, dann kommen die alle zur Vernunft. Das ist so, ist ein bisschen zäh im Moment.
Ja, aber woran liegt es? Also, weil tatsächlich dieses Klischee-Denken, die Gen Z ist zu jung, die hat keinen Bock, die will gar nicht arbeiten und so, sich einfach aufrechterhält und man daran auch wirklich so glaubt?
Es gibt halt viele Bubbles in der Gen Z, ne? Also wir beide, du siehst viel jünger aus als ich. Ich bin 44, als ich 20 war, habe ich auch anders gedacht als heute. Das Ding ist, in der Gen Z gibt es halt eine Bubble, die möchte Influencer werden. Das gab es früher auch, ne? Die wollten Schauspieler werden oder Sänger. Und dann gibt es eine Bubble, die will halt handwerklich arbeiten. Dann gibt es eine Bubble, die wollen halt sich gar nicht kaputt machen. Aber als Arbeitgeber habe ich manchmal das Gefühl, die meisten denken, hast du eine Meinung von einem, gilt das für alle. Und ich sehe bei TikTok, kriege ich so viele Nachrichten von jungen Leuten, die arbeiten für 2000 Euro, sind super glücklich, sagen aber, ich habe einen Arsch auch als Chef. Und das ist halt ein anderes Problem. Also ich kann, hatte ich glaube ich mal darüber berichtet, also wenn Ausbildungsleiter selber malträtiert worden ist vor 50 Jahren, dann passiert es sehr häufig, dass die sagen, ich habe es auch so gelernt, die müssen was aushalten. Alter, die müssen gar nichts aushalten.
Ja, genau. Ja. Ich habe genau das erlebt und ich finde, das ist das also wirklich die dümmste Aussage, die man als Vorgesetzter treffen kann. Ich habe das so erlebt und jetzt musst du es halt auch erleben. Gerade dann solltest du doch umdenken. Ich meine, wenn du früher, ich mache jetzt mal ein ganz dramatisches Beispiel, wenn du früher von deinen Eltern geschlagen wurdest, würdest du doch deine Kinder heute auch nicht schlagen. Ja, also was soll das? Das
ist genau, ne? Also, krank. Also nur weil dein Papa Alkoholiker war oder nicht wusste, wie er seine Liebe ausdrücken sollte, musst du das doch nicht machen. Mach's doch genau umgekehrt. Zeig doch, dass es geht.
So traurig.
Und das hast du halt so häufig, ne? Und klar musst du dir auch Geschichten anhören. Also mein Chef hat sich früher auch meine Sorgen angehört. Ja, das ist vollkommen normal. Und sein Chef seine. Und klar höre ich mir auch heute an, ah, guck mal, ich habe ein lustiges Video bei TikTok. Ja, das ist halt so, wenn du einen 18-Jährigen bei dir im Unternehmen hast, der hängt nun mal öfter mal am Telefon in seiner aber du hast doch keinen Schaden dadurch.
Ja, absolut. Dankeschön. Wir sind jetzt fast am Ende, Tolga, und ich würde dir gerne noch zwei oder drei Fragen zum Abschluss stellen, ganz kurze Fragen, und zwar als allererstes, würdest du die Privilegien, die du selber hast, aufgeben und wenn ja, welche wären das?
Meine Privilegien aufgeben, kommt immer drauf an, in welchem Kontext. Also ich habe kein Problem damit, es gibt ganz wenig Dinge, auf die ich nicht verzichten kann. Also solange es keine gesundheitlichen und meine Kids und meine Frauen nicht betreffen, ist mir vieles egal. Ich weiß, dass man sich alles nochmal erarbeiten kann.
Sehr cool. Genau, also das ist auch auf alles bezogen. Ich finde es immer spannend. Ich lasse die bewusst so offen, die Frage, weil ich das immer total interessant finde.
Ne, mir ist das egal, welche Uhr ich am Arm trage. Klar habe ich einen Wunsch, ja, aber wenn die Uhr nicht da ist, dann ist mir egal. Und wenn das Auto kleiner wird, ist mir das eigentlich auch wurscht.
Ja, cool. Danke. Und die Frage meines letzten Gastes ist, wo möchtest du noch hin?
Klingt immer so komisch, ne? Aber ich würde sagen, du kennst mich ja so ein bisschen. Also alles, was du von mir jetzt gesehen hast, ist gerade der Anfang. Es wird in den nächsten 3 Jahren wird es das Deutsche Institut für Mitarbeiterentwicklung und Gewinnung geben. Es wird viele Programme geben. Ich persönlich habe das Ziel, das kann ich mit vollem Selbstbewusstsein sagen, ich möchte, dass in Deutschland jeder an uns denkt, wenn er an HR und Recruiting denkt. Ganz einfach.
Sehr cool, sehr cool. Und ich hoffe, dass das genauso passieren wird, weil ich unterstütze deine Werte total und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen dass ihr durch eure Arbeit ganz vielen Menschen auch diese Werte so übergebt, weil ich glaube, das würde unsere Gesellschaft einiges besser machen. Danke dir. Magst du dem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Du weißt nicht, wer es ist.
Ich möchte den nächsten Gast fragen. Ich finde diese Frage echt ganz cool. Also dieses Tool finde ich echt klasse. Muss ich für meinen Podcast auch übernehmen. Habe ich noch nie erlebt. Ich würde fragen, was hast du heute gemacht, auf das du besonders stolz bist?
Ah, schön. Dankeschön. Tolga, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich fand es mega spannend, mit dir zu sprechen und auch echt super aufklärend. Also ich finde, du hast einen tollen Input gegeben und freue mich sehr darüber. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag heute.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen was mitgegeben. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einladung.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.